온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 374. Wir haben diesmal vier Beiträge für euch, darum fangen wir gleich an. Wir berichten, wie sich indigene Gemeinden und Umweltschützer in Ecuador gegen die Ausbeutung ihrer Rohstoffe zur Wehr setzen. Auch in Honduras kämpfen indigene Gemeinden gegen die Zerstörung ihrer Umwelt. Dazu gibt es einen Dokumentarfilm, den wir im Rahmen des Filmfestivals Globale in Berlin gesehen haben. Wir bleiben in Honduras, da hört ihr einen Beitrag über einen der größten Korruptionsskandale des Landes. Und last but not least ein Interview mit der guatemaltekischen Journalistin und Autorin Irma Alicia Velázquez. Sie berichtet vom neuen Kabinett des fragwürdigen Präsidenten Jimmy Morales und von der andauernden Korruption und Straflosigkeit in Guatemala. Viel Spaß!
Indigene Gemeinden und Umweltschützer hatten große Hoffnungen, als Rafael Correa 2007 zum Präsidenten Ecuadors gewählt wurde. Schließlich hatte er sich für einen vorsichtigen Umgang mit der Natur und gegen die rückhaltlose Ausbeutung der Rohstoffe stark gemacht. Doch davon will der linke Politiker längst nichts mehr wissen. Er hat grünes Licht für die umstrittene Förderung des Erdöls im Yasuní-Nationalpark gegeben und unterstützt den Abbau von Mineralien in anderen Regionen des Andenlandes, so auch in der nordwestlichen Region Intac. Dort will die Regierung nahe der Gemeinden Millionen von Tonnen Kupfer fördern. Doch die BewohnerInnen machen gegen die Pläne mobil. Von ihrem Präsidenten wollen sie schon lange nichts mehr wissen. Wir haben uns in der Region umgehört.
Der Tag neigt sich langsam zum Abend. Zeit für Olga Curtis, das Essen für die Touristen vorzubereiten. Außerhalb der Gemeinde Junin im Nordwesten Ecuadors kümmert sie sich um ein Gästehaus, das Abenteuerurlaubern Unterkunft bietet. Ökotourismus zwischen Bananenstauden, Orangenbäumen und Kaffeesträuchern. Inmitten eines subtropischen Regenwaldes, der die Bergregion in ein grünes Paradies verzaubert. Mit einer Kooperative organisiert die alleinstehende Mutter das Ferienangebot. Viel Geld verdient die 41-Jährige nicht, aber es reicht, um die drei Kinder über die Runden zu bringen. Doch damit könnte demnächst Schluss sein.
No sé, a veces estoy pensando en que el proyecto de turismo ya no...
Manchmal befürchte ich, dass sich das Projekt bald nicht mehr rentiert. Die ausländischen Urlauber könnten wegbleiben, weil sich die staatliche Firma Enami in Junín niedergelassen hat.
Das Bergbauunternehmen Enami plant, eine 5000 Hektar große braune Wunde in den Dschungel zu schlagen. Enami will 2,2 Millionen Tonnen Kupfer im offenen Tagebau fördern. Das haben in den letzten beiden Jahrzehnten schon ein kanadisches sowie ein japanisches Unternehmen versucht und erste Bohrungen vorgenommen. Doch wegen des Widerstands der Bevölkerung zogen sie sich zurück. Nun prüfen Techniker von Enami, ob sich die Förderung des Metalls lohnt. Olga Curtis befürchtet das Schlimmste.
Bueno, tenemos el impacto ambiental que hicieron los japoneses.
Wir leben ja schon jetzt mit den Schäden, die die Japaner hinterlassen haben. Nach deren Studien war klar, dass Junín und vier weitere Dörfer umgesiedelt werden müssen.
Verseuchtes Wasser, zerstörter Wald, große Straßen. Der Kupferabbau würde die Lebensgrundlage vieler Menschen hier in der Region Intac vernichten. Deshalb hatten sie sich gegen die Bergbaugesellschaften aus Kanada und Japan gestellt. Erst vertrieben sie die bewaffnete Schutztruppe einer Firma, später brannten sie ein Camp der Arbeiter nieder. Zugleich erarbeiteten die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch Projekte, die ihnen ein Einkommen sichern sollen. Dabei setzen sie auf nachhaltige Entwicklung. Aktivist José Cueva.
Por el lado de la alternativa en ese mismo periodo entre 97 y la actualidad ha desarrollado todo un modelo de manejo territorial basado.
Schon seit 1998 arbeiten wir an einem alternativen Modell, das sich an dem orientiert, was die Leute hier ohnehin tun. Landwirtschaft, Viehzucht, Waldwirtschaft. Unsere Organisationen sind in 25 Projekten tätig. Da geht es zum Beispiel um die Produktion von organisch angebautem Kaffee, um Ökotourismus, Kunsthandwerk sowie die alternative Herstellung von Milch und Getreide. Alles basiert auf dem Gedanken, dass die Ressourcen behutsam genutzt werden, die die Natur hier zur Verfügung stellt. Zugleich haben wir einen gesellschaftlichen Prozess in Gang gesetzt, der Themen wie die Gender-Problematik einbezieht.
Mauricio Díaz-León hält wenig von Ökoromantik und Leuten wie José Cueva und Olga Curtis. Der 39-Jährige ist Cheftechniker bei Enami. Er soll herausfinden, ob sich die Förderung des Kupfers lohnt. Nach Feierabend sitzt er auf einer Treppe im Zentrum von Junin und schaut den Jugendlichen des Dorfes beim Basketballspielen zu.
Die Leute, die sich hier wehren, kennen wir auch von außerhalb. Es sind immer die gleichen und sie sind bezahlt.
Wer genau die Aktivisten finanziere, will er nicht sagen. Jedenfalls ausländische, imperialistische Kräfte, die Ecuadors linker Regierung schaden wollten. Früher sei der Protest berechtigt gewesen, meint er. Damals, als es gegen die multinationalen Konzerne gegangen sei. Aber mit dem Präsidenten Rafael Correa käme die Ausbeutung von Kupfer, Erdöl und anderen Bodenschätzen den Armen zugute. So könne der Staat Bildung, Arbeitsplätze und eine Krankenversorgung für alle schaffen.
La Constitución demarca, o sea, justamente delinea los beneficios que deben venir para las comunidades.
Die Verfassung legt fest, dass die Erlöse direkt in die Dörfer gehen. Früher hatten wir kein Bergbaugesetz, aber jetzt gibt es das und davon profitieren die Gemeinden.
País, el beneficio, primer beneficio se inyecta directamente a las comunidades que están dentro del área de influencia.
Davon könne keine Rede sein, meinen die Aktivisten aus INTAC. Allein die Regierung in Quito entscheide, was mit den Exporteinnahmen geschehe. Dabei hatten auch Olga Curtis und José Cueva große Hoffnungen, als 2008 die neue Verfassung verabschiedet wurde. Die Konstitution war ein zentrales Projekt Koreas, als er mit Unterstützung von Umweltschützern und Indigenen zum Staatschef gewählt wurde. Sie sollte garantieren, dass auch die Ureinwohner zu ihrem Recht kommen. Die stellen immerhin 40% der Bevölkerung Ecuadors. Korea unterstützte die Philosophie des Buen Vivir, des guten Lebens, das sich an einem postmaterialistischen Leben in Einklang mit der Natur orientiert. Doch davon will er längst nichts mehr wissen. Mittlerweile setzt der Staatschef auf den Export der Rohstoffe. Seine Gegner hält er für Feinde des Sozialismus.
Ellos son los que reemplazan, pretenden reemplazar al Estado.
Diese Leute wollen den Staat ersetzen und selbst Politik machen. Das ist extrem gefährlich. Es bedeutet, Neoliberalismus auf rechtlicher Ebene zu betreiben. Sie wollen den Staat minimieren und staatliche Aufgaben dem privaten Sektor überlassen und das angeblich ohne Gewinnabsichten. Was ich in diesem Fall kaum glaube, weil die Gruppen infiltriert sind. Als Linke müssen wir aufpassen und den Staat aufwerten.
Nachhaltige Entwicklung, indigene Selbstbestimmung und Basisorganisierung haben in diesem Konzept keinen Platz. Seine Kritiker beschimpft Korea denn auch als infantile Indigene oder Ökoterroristen. Journalisten bezeichnet er als Meuchelmörder mit Tinte. Luis Angel Saavedra von der Menschenrechtsorganisation INRED erinnert das an klassische linke Prinzipien des untergegangenen Realsozialismus. Es gehe um die vorbehaltslose Ausbeutung der Natur, die Kontrolle der Gesellschaft sowie das Bestreben, einheitliches Denken durchzusetzen und kritische Diskurse zu verhindern.
Fundamentalmente ahí se quiere controlar a quienes piensan en la diversidad. Si se trata de formar una sociedad homogénea.
Grundsätzlich will man alle kontrollieren, die in Kriterien wie Diversität denken. Man will eine homogene Gesellschaft schaffen, so wie im alten Sozialismus, davon ausgehend, dass wir alle gleich sind. Es darf keinen Platz für die Idee geben, dass verschiedene Menschen und Völker verschiedene Visionen haben. Dieses Streben nach Homogenisierung führt dazu, dass zum Beispiel indigene Organisationen, die Umweltbewegung und Frauengruppen angegriffen werden.
Los grupos LGBT. Immer wieder werden kritische Journalisten und Aktivisten eingeschüchtert und verfolgt. Anfang Dezember kritisierte die internationale Menschenrechtsorganisation FIDH, dass in Ecuador sozialer Protest kriminalisiert werde. Dabei bezog sie sich unter anderem auf die Verhaftung von Javier Ramírez, dem Gemeindevorsteher von Junín. 10 Monate saß Ramírez im Gefängnis, nachdem es 2014 bei Aktionen gegen die Enami-Arbeiten zu Rangeleien gekommen war. Der Vorwurf: organisierter Terrorismus. Der Gemeindepräsident war zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Politischer Druck hat offenbar dafür gesorgt, dass er nun wieder auf freiem Fuß ist. Mittlerweile ist es in Junín Nacht geworden. Der tropische Regen prasselt auf das Dach und Olga Curtis spült die letzten Teller. Die Verhaftung von Ramírez hat auch sie sehr beschäftigt. Sie ärgert sich über das Vertrauen, das sie einst dem Präsidenten entgegengebracht hat.
Para apoyarle al señor Correa fue porque fue de un comienzo fue como un
Wir haben Correa unterstützt, weil er am Anfang ein Umweltschützer war, ein Herr, der sich für die Erhaltung der Natur einsetzte. In seinen Reden hatte er sich immer so geäußert. Und weil das ja auch unser Ziel ist, haben wir ihm geglaubt.
Heute, da ist sich Olga Curtis sicher, würde ihr das nicht noch einmal passieren.
Im Jahr 2013 ist eine Delegation junger Menschen aus Berlin nach Honduras gereist. Sie blieben ein ganzes Jahr und begleiteten indigene Gemeinden der Lenca, die gegen den Bau eines Staudamms kämpfen. Aus der Delegationsreise entstand ein Dokumentarfilm, La Voz de Gualcarque, die Stimme von Gualcarque. Dieser Film lief im Rahmen des Filmfestivals Globale Ende Januar in Berlin. Onda traf dort Paula Reyes.
Mi nombre es Paula Reyes. Yo soy parte de Cadena de Derechos Humanos Honduras.
Ich bin Paula Reyes und bin Teil von einem Netzwerk, das sich für die Menschenrechte in Honduras einsetzt. Wir haben uns nach dem Putsch 2009 in Honduras gegründet. Diese Gruppe besteht weiterhin in Berlin und ist glücklicherweise am Wachsen. Heute sind wir bei der Globale dabei.
Ahora venimos a la Globale.
Der Dokumentarfilm begleitet ein Jahr lang die Gemeinden der Lenca, die sich gegen den Bau des Staudamms auf ihrem Territorium in Rio Blanco wehren.
Esta historia que narro es recuperada de las gentes que la hacen y no de los libros que no existen. Es sobre una resistencia en particular en una comunidad indígena del pueblo Lenca.
Einer der Filmemacher, Domingo Marín, berichtet.
En 2010 empezaron a notificar a las comunidades que comprenden Río.
2010 wurden die Gemeinden erstmals über das Staudammprojekt informiert. Es gibt viele Gemeinden rund um den Fluss Rio Blanco. Mit dem Bauvorhaben wurde den Gemeinden allerhand versprochen: neue Straßen, Arbeitsplätze und Entwicklung. 2 Jahre später war noch keine der Versprechungen erfüllt, aber dafür hatte der Bau des Staudamms schon begonnen. Daraufhin haben sich die Gemeinden dann organisiert.
Die Gemeinden führten zahlreiche Protestaktionen durch. Sie blockierten Straßen, versuchten, die Arbeiter an ihren Bauarbeiten zu hindern, sammelten Unterschriften und veranstalteten Demonstrationen. Das führte zu internationaler Aufmerksamkeit. Der Bau konnte damit um mehr als ein Jahr verzögert werden. Und auch die chinesische Baufirma Sinohydro zog sich aus dem Projekt zurück. Doch die staatliche Repression ging weiter. Gemeindemitglieder wurden bedroht und kriminalisiert. Die Region wurde militarisiert. Im Juli 2013 wurde der Lenca-Indigene Thomas Garcia während einer friedlichen Demonstration von einem Militärangehörigen getötet. Im Juli 2015 wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Doch der Widerstand der Gemeinde geht weiter, trotz ständiger Bedrohung.
Normalerweise haben Wasserkraftprojekte ein gutes Image. Doch wie der Film La Voz de Gualcarque zeigt, sind die Auswirkungen solcher Projekte für die indigenen und bäuerlichen Gemeinden oft gravierend.
In Honduras und anderen Ländern des globalen Südens werden im Namen von grüner und sauberer Energie Projekte autoritär und gewalttätig durchgesetzt. Den Gemeinden droht der Verlust ihrer territorialen Autonomie und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen.
Domingo Marín über den Film.
Das ist ein Dokumentarfilm, den wir komplett aus eigener Tasche finanziert haben. Das hat uns einige Limits gesetzt, aber auch Vorteile gebracht. Wir konnten die Geschichte so erzählen, wie wir wollten. Wir konnten genau das schildern, was wir gesehen haben. Paula Reyes erzählt von den nächsten Vorhaben.
Y estamos colaborando también para una delegación, probablemente con periodistas también.
Wir planen zurzeit eine Delegation nach Honduras zusammen mit Journalistinnen. Diese wird wohl im September diesen Jahres stattfinden. Wir hoffen, möglichst viele Medien daran beteiligen zu können. Wir versuchen, so um die 12 Journalistinnen dafür zu gewinnen, um möglichst aktuelle Informationen zu sammeln.
Para un poco actualizar la información en Honduras.
Mehr Informationen findet ihr unter hondurasdelegation.blogspot.de.
Im letzten Jahr geriet die Regierung von Honduras Präsidenten Juan Orlando Hernández massiv unter Druck. Durch einen selbst für honduranische Verhältnisse massiven Korruptionsskandal verschwanden eine halbe Milliarde US-Dollar aus dem staatlichen Sozialversicherungsinstitut. Fast 100 Millionen soll die Nationalpartei des amtierenden Präsidenten für ihren Wahlkampf abgezweigt haben. Beispiellose Proteste waren die Folge und diese Proteste haben nun zu einem nicht unbedeutenden Erfolg geführt. Und der heißt Maxi.
International besetzte Untersuchungskommissionen scheinen in Mittelamerika gerade hoch im Kurs. Nach der CICIG, der Internationalen Kommission gegen die Straffreiheit in Guatemala, und der Gruppe unabhängiger internationaler ExpertInnen in Mexiko gibt es seit Mitte Januar nun eine dritte Mission zur Bekämpfung der Straflosigkeit, die MAXI. Zu Deutsch die Mission zur Begleitung gegen die Straffreiheit und die Korruption in Honduras. Das entsprechende Abkommen wurde am 19. Januar in Washington unterzeichnet von Honduras Präsident Juan Orlando Hernández und dem Präsidenten der OAS, der Organisation Amerikanischer Staaten, dem Uruguayer Luis Almagro. Ganz freiwillig lässt Honduras Regierung sicherlich keine internationalen Experten ins Land. Wer gibt schon gerne zu, dass er die Lage nicht unter Kontrolle hat? Oder wer mag sich schon gerne von draußen bescheinigen lassen, dass der eigene Staat bis in die höchsten Positionen von korrupten Seilschaften kontrolliert wird? OAS-Chef Almagro weist denn auch ungewöhnlich offen auf das Verdienst der Straße hin.
Con la firma del acuerdo fundacional de la MAXI.
Mit der Unterzeichnung des Abkommens zur Gründung der MAXI schließen wir ein Kapitel langer Verhandlungen mit Honduras. Mit wichtigen Akteuren der honduranischen Zivilgesellschaft, den Indignados, mit Vertretern aus Politik und Privatwirtschaft, um jetzt einen neuen Kurs im Land einzuschlagen. Mit dem Ziel, einen kulturellen Wandel in den Institutionen der Justiz einzuleiten. Keine einfache Aufgabe. Es gibt in diesen Angelegenheiten keinen sofortigen Erfolg. Aber wir haben das Ziel, die Korruption und Straflosigkeit in Honduras zu beenden. In einem Land, das sagt, basta mit der Korruption.
Die Indignados, die Empörten, das ist der Name der Protestbewegung, die im letzten Jahr immer mehr Kraft entwickelt hat. Befeuert von immer krasseren Korruptionsskandalen und der ausufernden Gewalt, die Honduras-Behörden augenscheinlich gar nicht in den Griff bekommen wollen. Die Indignados haben lautstark die Entsendung einer internationalen Kommission nach Honduras gefordert. Nun kommt also die MAXI. Geleitet wird sie von dem Peruaner Luis Jiménez, der sich in seinem Land mit der Aufdeckung von Korruptionsnetzwerken einen Namen gemacht hat. Eine Mission, keine Kommission. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Denn die Maxi soll im Gegensatz zur CICIG im benachbarten Guatemala selbst keine strafrechtlichen Ermittlungen durchführen. Das soll in Honduras auch weiterhin nur die Staatsanwaltschaft unternehmen dürfen. Die Indignados hatten sich nach Worten ihres Sprechers Ariel Varela denn auch mehr gewünscht.
La Maxi no es lo que la sociedad y nosotros hemos estado exigiendo en las calles. Exigíamos una CICIG por varias características que ya
lo. Die Maxi ist nicht das, was die Zivilgesellschaft und wir auf der Straße gefordert haben. Aber auch das muss klar sein. Unser Druck hat die Regierung dazu gezwungen, zuzugeben, dass es eine Krise gibt und dass die Regierung nicht in der Lage ist, diese Krise zu lösen. Deswegen musste sie die Hilfe der internationalen Gemeinschaft akzeptieren und eine Mission ins Land lassen. Und das kann die Zivilgesellschaft als ihren Erfolg verbuchen.
Es ist
denn also nur eine abgespeckte Version, auf die sich OAS und Honduras Regierung geeinigt haben. Sie soll Prozesse begleiten, aber nicht aktiv vorantreiben. Als Mission berät und unterstützt sie die Institutionen. Sie kann aber im Gegensatz zur Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala nicht selbst in die Strafverfolgung eingreifen. Immerhin wird sie Personal in Polizei und Justiz nach internationalen Standards evaluieren und zertifizieren. Sie kann sie aber nicht ablehnen. Die Mission bleibt laut Abkommen zunächst für 4 Jahre im Amt und kann in dieser Zeit vielleicht doch noch Überraschendes leisten. Wie das Beispiel der CICIG in Guatemala zeigt, wird auch in Honduras viel davon abhängen, wie die Maxi und ihr Chef Luis Jiménez ihre Rolle ausfüllen wird. Denn Aufträge dieser Art lassen Raum für Interpretationen.
Seit Mitte Januar ist Jimmy Morales neuer Präsident Guatemalas. Seine Wahl im Herbst galt als Protestwahl, nachdem Ex-Präsident Otto Pérez Molina und verschiedene Führungspersönlichkeiten seiner Regierung über das letzte Jahr hinweg über Korruptionsskandale gestürzt waren. Doch Morales' Kandidatur wurde von den reaktionärsten Kreisen der guatemaltekischen Gesellschaft unterstützt, von der Armee nämlich. Und Morales' Präsidentschaft hat turbulent begonnen. Anfang Januar, Tage vor seiner Amtseinführung, hat die Polizei 14 Ex-Militärs verhaftet. Die Männer sollen für mehrere Massaker in den 80er Jahren verantwortlich sein. Einen seiner wichtigsten Vertrauten, den Militärchef Alfredo Sosa Diaz, musste Morales bereits von seinen Aufgaben entbinden. Dieser hatte gefordert, Gerichtsprozesse gegen Militärangehörige einzustellen und ein bestehendes Amnestiegesetz auch auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erweitern. Und auch Infrastrukturministerin Sherry Ordóñez ist nach nur 11 Tagen ihren Job schon wieder los, wegen Interessenkonflikten und Steuerschulden. Irma Alicia Velázquez ist Quiché Indígena, stammt aus Quetzaltenango, arbeitet als Journalistin für die wichtigsten guatemaltekischen Tageszeitungen und ist außerdem Autorin mehrerer Bücher über das Leben und den Kampf der indigenen Bevölkerung in Guatemala. Carol Rivas von dem guatemaltekischen Bildungsradioverband FGER interviewte Irma Alicia Velázquez vor wenigen Tagen. Radio Onda bringt Auszüge.
Tenemos la participación de Irma Alicia Velázquez, Nimatú, analista y periodista.
Irma Alicia Velázquez, Sie haben gefordert, Ministerien und Behörden müssten endlich mit Fachleuten besetzt werden, damit die Krise im Bildungs-, im Gesundheitswesen und in der Landwirtschaft endlich abgemildert werden kann. Aber nun haben wir mit Mario Méndez Montenegro einen Minister für Landwirtschaft und Ernährung, einen Politiker, der unter anderem den Wahlkampf der ebenfalls rechtslastigen Partei LIDA mitfinanziert hat, eine Partei, auf die Präsident Morales im Parlament angewiesen ist. Was sagt uns das?
Analizar estas primeras decisiones.
Bueno, mire, el MAGA siempre ha sido un botín de los diferentes gobiernos. Esto no es novedoso.
Das Landwirtschaftsministerium war immer schon ein Beutestück neuer Regierungen. An diese Stelle setzt man traditionell Leute, die nichts vom Thema verstehen, die man aber versorgen musste. Auch deswegen ist die Landwirtschaft und die Ernährungslage so katastrophal. Um den guatemaltekischen Staat aus der Krise zu führen, müsste man eigentlich die am besten geeigneten an verantwortliche Positionen setzen. Aber das ist nicht so leicht, denn viele, die Ahnung haben, wollen nicht für diesen Staat arbeiten, wegen der überbordenden Bürokratie und der Korruption, die in den Institutionen herrscht. Wenn Morales Minister ernennt unter denselben Kriterien wie alle Regierungen zuvor, dann wird Guatemala auch in derselben Krise verharren.
si él nuevamente ahora va a colocar a personas usando el mismo proceso que utilizaban los gobiernos anteriores, pues el Estado va a continuar en la crisis en la que está.
Otro tema que me gustaría tocar, Irma, es en nuestro país se violan derechos humanos.
Ein anderes Thema. Die Menschenrechtsverletzungen bleiben in Guatemala systematisch. Indigene, Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen werden weiterhin kriminalisiert, bedroht, verfolgt. Und nun kommt Jimmy Morales. Er wird unterstützt von den Militärs. Einige davon sind gerade erst wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des jahrzehntelangen bewaffneten Konfliktes angeklagt worden. Wie wird sich unter diesen Voraussetzungen die Lage der Menschenrechte in den nächsten 4 Jahren entwickeln?
Se visualiza entonces esta situación durante los próximos 4 años.
Mientras no haya justicia y mientras el Estado no reconozca los errores que cometió y los delitos que cometió.
Solange es keine Gerechtigkeit gibt, solange der Staat seine Verbrechen nicht anerkennt, solange wird sich nichts verbessern. Ich wehre mich schon gegen den Begriff bewaffneter Konflikt. Das würde ja bedeuten, dass die indigenen Dörfer, die die Armee in den 80er Jahren niedergemetzelt hat, dass diese Dörfer bewaffnet gewesen wären. In all diesen Prozessen wegen Völkermordes haben wir immer wieder erfahren, dass diese Dörfer unbewaffnet waren, dass es Zivilisten gewesen sind. Der Staat hat also wissentlich und strategisch geplant, indigene Dörfer angegriffen. Damit das allgemein anerkannt wird, ist noch ein langer Kampf erforderlich. Schauen wir uns an, wie einige Medien die verhafteten Generäle verteidigen. Es sind die gleichen Argumente der 80er und 90er Jahre. Das zeigt, dass viele hier unfähig sind, sich der Wahrheit über die abscheulichen Verbrechen zu stellen, die der guatemaltekische Staat begangen hat. Hier liegt die Aufgabe von Menschenrechtsorganisationen, der Anklage, von Hinterbliebenen. Jeden einzelnen Fall von Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, diese minutiös und mit wissenschaftlichen Beweisen untermauert aufzulisten, damit unbestreitbar ist, welche Verbrechen begangen wurden und was die Rolle des Staates dabei gewesen ist. Und es ist wichtig zu sehen, dass viele Guatemaltekinnen und Guatemalteken erstmals lernen, was in Guatemala passiert ist. Die Verbrechen, die Medien und Schulen über so viele Jahre verschwiegen haben.
Lo veo como la posibilidad de que cada vez más hombres y mujeres de este país están por primera vez aprendiendo a través de estos procesos lo que realmente ocurrió en Guatemala y lo que se ha negado permanentemente en los medios de comunicación y a través de las currículas en las escuelas y colegios.
Irma, y evidentemente avanzar hacia una nueva Guatemala.
Nun reicht es ja nicht, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Zivilgesellschaft muss der Regierung auch auf die Finger schauen. Das letzte Jahr war geprägt von Demonstrationen, die schließlich Präsident Otto Pérez Molina aus dem Amt gefegt haben. Auch jetzt im Januar gibt es bereits wieder Proteste. Wie sehen Sie die Rolle dieser Zivilgesellschaft in den nächsten 4 Jahren?
El año que concluyó el 2015 fue un año que mostró los niveles de conocimiento, los niveles de también de cansancio, de hartazgo, de tener que mantener una élite política que es parasitaria.
Die Demonstrationen des letzten Jahres haben gezeigt, es gibt ein neues Niveau an Wissen, aber auch ein neues Niveau an wir sind es leid, wir haben es satt, eine Elite gewähren zu lassen, die parasitär ist. Wir haben es satt, dass wir mit unseren Steuern eine militärische Elite finanzieren, die für Massaker und Völkermord in diesem Land verantwortlich war. Es gibt nachfolgende Generationen, die den Konflikt zwar nicht miterlebt haben, die aber wissen, was damals passiert ist. Das ist positiv. Aber Demonstrationen alleine werden nicht reichen. Sie müssen sich zu einer nationalen alternativen Agenda kanalisieren. Der guatemaltekische Staat braucht eine wahrhaftige Revolution und das bedeutet mehr als eine Stimme abzugeben und einen Unbekannten zu wählen, jemanden, der vom Staat keine Ahnung hat und dann zu meinen, genau weil er keine Ahnung hat, wird er nun endlich alles richten. Eine Revolution bedeutet, Institutionen zu transformieren. Das hat man hier aber nicht einmal versucht. Ja, ein Präsident und seine Vizepräsidentin sind zurückgetreten. Die Institutionen aber haben sich kein Stückchen verändert. Und die Bestellung der Ministerinnen und Minister folgt demselben Ritual wie alle 4 Jahre.
En el nombramiento de los nuevos ministros, viceministros y otros funcionarios de alto nivel, no es nada extraño. Están siguiendo el mismo ritual de cada 4 años.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.